Toleranz. Toleranz kennt man, denke ich mal, als eine, ich würde auch sagen, sehr lange in der Öffentlichkeit unter Philosophen und Sozialkundelehrern und Politikern vollkommen unumstrittene Tugend der Bürger. Ja, die Demokratie braucht diese Tugend des Tolerierens. Wobei Tolerieren immer schon was Merkwürdiges ist, das heißt ja irgendwie aushalten, was man nicht mag. Aushalten, gelten lassen, respektieren, was einem irgendwie zuwider ist. Darin steckt schon eine Erinnerung dran, dass irgendwie, wie auch immer, die Bürger einander in die Quere kommen, dass sie einander ein Ärgernis sind. Und dann kommt die Tugend, die sagt, halte es aus, halte dieses Ärgernis deines Nebenmannes, anderer in dieser Gesellschaft, halte das Ärgernis aus, überhaupt haltet Gegensätze aus. Darauf beruht immer noch, ich zitiere bloß die Meinung, also die öffentliche Deutung davon, darauf beruht das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Und deswegen braucht es die Tugend unbedingt. Seit Neuerem gibt es jetzt, abgesehen von uns, die wir schon immer Zweifel an der Weisheit dieser Tugend hatten, gibt es jetzt eine Kritik der Toleranz von ganz rechts. Ja, ich zitiere mal den Satz, mit dem der Gauland, der ja den Boateng nicht als Nachbarn haben möchte, der Gauland sagt, heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Ich weiß nicht, ob er ihn erfunden hat oder ob er Parole zitiert, die er auf einer Pegida-Demo gesehen hat, ist völlig wurscht. Der Satz sagt, Toleranz passt eigentlich nicht zur Nation. Eigentlich ist es eine Zumutung. Eigentlich ist es was wir uns nicht leisten können, wenn wir ein Volk und ein Staat bleiben wollen. Jetzt haben wir zwei sehr entgegengesetzte Meinungen, die beide über die Tugend der Toleranz gehen. Die eine Meinung geht drauf, ohne Toleranz kann die moderne Gesellschaft als friedliche überhaupt nicht überleben. Und die andere geht drauf, mit Toleranz kann das Volk nicht überleben. Das soll jetzt ein bisschen geprüft werden, diese beiden Auskünfte, auf den Prüfstand gestellt werden, wofür sie stehen, was sie erstmal über den ganzen Gegenstand Toleranz zu erkennen geben. Ja, was die Weisheit oder der Unsinn dieser Tugend ist. Aber ehe wir, und das ist jetzt der erste große Block, ehe wir von der Tugend der Bürger reden, die sich der Toleranz befleißigen sollen, der Tugend eines öffentlichen Getriebes, wo der eine Standpunkt gegen den anderen tolerant sein soll, ehe wir uns dem zuwenden, muss man erstmal eines wissen und sehen, nämlich Toleranz ist lang, ehe sie eine Tugend der Bürger ist, eine Tugend des Staates. Ehe sie den Bürgern verordnet wird, verordnet der Staat die sich selbst die Tugend der Toleranz. Und das ist auch historisch der Anfang der Toleranz. Der Staat toleriert. Historisch war es das erste andere Religionen. Ja, ganz berühmt, das Toleranzedikt von Nantes, das der gute König in Frankreich, Henri IV, 1685. Nein, vorher, in den 1580ern. Erlassen hat, hieß, okay, der Staat, in dem der Katholizismus nach wie vor verbindlich ist, toleriert den Glauben der Hugenotten. Die Hugenotten können auch Franzosen sein, sie können ihren Glauben pflegen, sie dürfen ihre Kirchen haben und ich glaube, der Staat zahlt sogar ihre Priester. Später, und das erzählt dann schon viel über Toleranz, hat diese Konzession der Obrigkeit, ihr dürft den Glauben pflegen, den ihr glaubt. Später hat diese Tugend des Staats, diese Großzügigkeit der Preußenkönig Friedrich der Zweite oder Dritte, der alte Fritz eben, ausgeweitet zur allgemeinen Gedankenfreiheit. Und er hat das mit dem wunderbaren Spruch verkündet: Resoniert, wie ihr wollt, aber gehorcht. Das ist schon eine gute Auskunft an der Stelle, weil die Auskunft deutlich macht, was hier getrennt wird. Der Gehorsam gegenüber dem, was der Staat verlangt, und dem Meinen. Meinen könnt ihr, wie ihr wollt, solange es euren praktischen Gehorsam gegenüber den Setzungen der Regierung nicht in Frage stellt. Das, wie gesagt, in dem Gehorcht, und das ist ja historisch nie überwunden worden, dieses Gehorcht. In dem Gehorcht steckt die eine Auskunft, nämlich diese Großzügigkeit leistet eine Obrigkeit, die mit ihren Gesetzen und mit der Gewalt des Gesetzes die materiellen Lebensbedingungen der Menschen regelt, mit dem Recht die Bedingungen setzt, unter denen sie sich zu bewegen haben, Erlaubtes und Verbotenes scheidet und damit der Eigenbetätigung der Bürger und der Betätigung ihrer Interessen, der Verfolgung ihres Geldverdienens wohl, ne? Damals ging es auch schon ums Geld. Ein Staat, der denen die Bedingungen ihres Interesses setzt und verlangt, sie haben sich in diesem Rahmen zu bewegen. Toleranz gehört hier überhaupt nicht hin. Wo es um Gesetze geht und dem, was sie vorschreiben, gibt es keine Toleranz. Da gehört sich kein Tolerieren, sondern da gehört sich Gehorsam. Tolerieren tut dieser Staat, der dadurch zu einem Moment vom modernen Staat geworden ist, was er bis heute in der Hinsicht geblieben ist. Tolerieren tut der Staat das, was er nicht regeln will. Das, wo er meint, auf den funktionalen Zusammenhang der Bürger, aufs notwendige Zusammenwirken der Bürger für das, was er von ihnen will, der Staat, von den Bürgern. Auf das kommt es nicht an, in dem Bereich, den er den Bürgern zur Selbstbestimmung offen lässt. Dort, wo er nichts regeln will, entscheidet er sich zum Tolerieren. Sie dürfen ihren Glauben leben, sie dürfen jetzt, nach dem alten Fritz, auch sonst resonieren. Das heißt, herumüberlegen, auch bezüglich des Staats, dessen, was der Staat macht, ob er es richtig macht, ob er was macht, was wünschenswert ist oder ob er einen Scheiß macht. Sie dürfen auch rumresonieren, was sich für sie selber und für andere Leute eigentlich gehören würde. Sie dürfen den ideellen Tugendrichter machen, aber sie müssen wissen, es ist vom Staat erlaubt, soweit es den materiellen Gehorsam nicht in Frage stellt. Sie dürfen ihre sonstige Lebensführung nach ihrem Geschmack einrichten, dann eben, wenn sie den Gehorsam gegenüber dem Gesetz hinter sich haben. Dann ist der Staat tolerant. Er lässt sie. Erster Gedanke. Zweiter Schritt. Mit diesem Lassen, mit dieser Erlaubnis des freien religiösen Bekenntnisses, beziehungsweise mit der Erlaubnis zum Selberdenken, hält sich der Staat aus dem Glauben und Denken der Bürger überhaupt nicht heraus. Das ist wichtig und schwierig, weil es erscheint ja wie ein Widerspruch zum Ersten. Der Erste heißt, wir lassen euch, ihr dürft. Mein jetziger Schritt heißt, dass die dürfen, hat nichts damit zu tun, dass der Staat sich nicht drum kümmert, was die denken, und nichts mit einer Nicht-Einmischung zu tun, sondern durch das Dürfen gibt der Staat dem, was die Leute glauben, eine Definition, meinen, glauben, meinen und als Wille ausprägen, eine Definition. Das ist jetzt wichtig. Nehmen wir als Beispiel die Religion historisch das Erste und, wie wir es heute haben, auf einmal wieder wichtig. Ja? Jetzt war in dieser Bundesrepublik Deutschland die Religion wirklich 30 Jahre lang, vielleicht 40 Jahre lang, immer wie unwichtiger gewesen. Mit dem Islam wird es auf einmal wieder ein Thema. Und da ist der Standpunkt, des Staates eben, glauben dürft ihr, was ihr wollt. Was heißt das jetzt? Was ist denn die Religion? Die Religion ist eine eingebildete Vorstellungswelt, wo sich Leute ausdrücklich jenseits dieser Welt einen höchsten Herrn einbilden. Gott. Eigentlich das Herrschaftsverhältnis idealisieren. Ja? Also das, was sie als wirkliche Herrschaft erleben, idealisieren. Der wirkliche König, wenn wir historisch denken, der wirkliche König ist der wirkliche König und kann vielleicht böse sein. Gott, der ganz König des Himmels und der Erden, der ist für seine Schäflein da. Ja? Eindeutige Idealisierung von Herrschaft. Aber wie schaut die Idealisierung von Herrschaft praktisch aus im Verhältnis zur wirklichen Herrschaft? Sie wird sich ausgedacht, als sie steht höher als die wirkliche. Gott steht über dem Kaiser. Sie steht über der wirklichen Herrschaft und sie verlangt mit ihren Geboten von den Menschen und auch von den mächtigen Menschen, dass sie sich den Geboten Gottes unterordnen. Daraus entspringt für die wirkliche Macht eine bedingte Legitimation, ein bedingter Befehl an die Gläubigen, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Ja, man merkt, da kann man immer dann wunderbar ganze Bibelstellen mit einbauen in die Rede, weil sie da dann auch hingehören. Diese bedingte Legitimation haben alle Regierungen, und da kann man jetzt weit zurückgehen, das hat mit dem modernen Staat nichts zu tun. Also das Mittelalter ist da einschlägig. Aber auch noch ältere Formen von Herrschaft. Diese bedingte Legitimation haben die wirklichen Mächte einerseits geschätzt und andererseits gefürchtet. Geschätzt, weil ja ein unbedingter Befehl zum Gehorsam von einer allerhöchsten Stelle kommt, und die Gläubigen zum Gehorsam gegenüber der wirklichen weltlichen Macht anhält. Ja, ich gehorche dem Kaiser, weil ich Gott gehorche. Die andere Hälfte dieser Legitimation war den wirklich Mächtigen immer ein Problem, nämlich das Bedingte an dieser Legitimation oder das Moment, dass die Religion selber sich wie ein Wächter gegenüber der Regierung aufspielt und sagt, ob die eigentlich richtig liegt. Die bedingte Legitimation kommt daraus, dass die wirkliche Macht unter dem Urteil der Höchsten steht. Und das hat das ganze Mittelalter über einen Streit zwischen Papst und König oder Papst und Kaiser bewirkt. Wer ist eigentlich höher? Da haben sie Krieg miteinander geführt und haben sie rausgefunden, wer höher war. Einmal hat der gewonnen, einmal hat jener gewonnen. Wichtig ist Folgendes: Wenn jetzt der moderne Staat sagt, glauben könnt ihr, was ihr wollt, dann erscheint es wie eine Liberalität. Ja, es erscheint als, da mischt sich der Staat endlich mal in was nimmer ein, was ihn nichts angeht. Da lässt der Staat, er erlaubt was. Und ist ja auch so. Weil die andere Seite, die da drin steckt, er entmachtet die Religion als konkurrierende Autorität. Wenn er sagt, glauben könnt ihr, was ihr wollt, mir ist jeder Gott recht, dann hat kein Gott gegenüber dem Staat mehr was zu melden. Dann wird auf einmal der Glaube an eine höchste Macht, die alles für alles Gute zuständig ist und alles Böse verurteilt, dann wird der Glaube an eine höchste Macht zu einer Privatangelegenheit. Die kann man glauben oder nicht. Und damit ist die höchste Macht als konkurrierende Autorität gegenüber dem wirklichen Staat ausgeregelt, indem er den Gläubigen befreit, zu glauben, was er will, nimmt er dem Glauben seine Verbindlichkeit. Und was damals schon auch mit richtig ausdrücklich verbunden war mit dem Satz, ich erlaube das abweichende Bekenntnis, das wird ganz deutlich und ausgesprochen, ist damals schon so ausgesprochen worden und ist heute sowieso gleich ganz deutlich, ich komme gleich mit dem Zitat. Es war damals schon ganz klar, wenn Hugenotten Franzosen sein können, genauso wie Katholiken Franzosen sind, dann ist schon klar, Franzose zu sein ist wichtiger als Hugenotte oder Katholik zu sein. Dann ist es jetzt umgekehrt, dann ist das Verhältnis umgedreht. Da gibt es nicht mehr die höchste Macht, die über der wirklichen ideell drüber steht, sondern die wirkliche ist das höchste Ideal und die Religion ist eine mögliche und wegen ihrer Leistung sogar gewünschte, aber doch subjektive Ausformung der Vorstellung von dem höchsten Wert der wirklichen Macht. Also denkt mal, wenn wir jetzt unseren Cem Özdemir, ja, den Parteichef der Grünen, nehmen. Klar, das war in dem Fall war das sogar gegen Islamisten gewendet. Aber es ist klar, das ist das Moment, der Islam, soll der Islam in Deutschland integriert werden und da ist der Özdemir natürlich klar dafür, ja, Islam gehört auch zu Deutschland. Aber der andere Satz war, kein heiliges Buch steht über dem Grundgesetz. Ja, wer so einen Satz sagt, kein heiliges Buch steht über dem Grundgesetz, der teilt eigentlich mit, was unser heiliges Buch ist. Ja, das Grundgesetz, die Regeln des wirklichen Staats sind das Allerhöchste und die eingebildeten Gesetze Gottes oder der Götter, die sind subjektive Möglichkeiten, sich die Vernunft dieses wirklichen Höchsten vorzustellen, aber nie mehr ein Einspruch dagegen. Nochmal anders gesagt, die Autorität der Religion über den Staat ist zurückgewiesen. Aber die Autorität, die die Kirche bei den Gläubigen, die ihr anhängen, immer noch hat, wird gern in Dienst genommen für den Staat. Also der Staat will ja nicht die Religion abschaffen. Er will sie wirklich in den Dienst des wirklichen Staats stellen. Und dazu gehört eben, sie als Autorität, die den Staat beurteilt, zu degradieren. Ja, eine mögliche Sicht, eine mögliche eingebildete Vorstellungswelt. Aber dort, wo sie noch Autorität genießt, bei den Gläubigen, wird ihr Autorität benutzt, um ja, eine demütige, eine anständige, eine bescheidene Lebenshaltung, eine verantwortliche auch, Lebenshaltung der Bürger anzumahnen. Dafür werden dann auch die Priester bezahlt. Und dafür wird den Vertretern der Religion tatsächlich auch Zugang zu den Schulkindern gewährt. Es ist ja immerhin ein Ding, dass der Staat, der sagt, er ist ein nicht religiöser Staat, er ist ein säkularer Staat, gibt Geld dafür aus und stellt Schulstunden zur Verfügung, damit die jeweiligen Pfarrer oder Priester oder Imame der verschiedenen Religionsgruppen, damit die vor die Jugend hintreten können und der Jugend ihre Botschaft vermitteln. Wenn wir jetzt den Spruch mal nehmen, auch der Islam gehört zu Deutschland, ja, die neueste Religion, um deren Eingliederung es geht. Oder, jetzt habe ich es eigentlich mein Stichwort schon gesagt. Die neueste Religion, bei der die Frage der des staatlichen Respekts ansteht, diskutiert wird. Ja, bei uns herrscht Religionsfreiheit, auch Moslems sollen ihren Glauben leben dürfen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, der Satz, auch der Islam gehört zu Deutschland, ist gleich viel mehr als die Zulassung, so im Sinn von, ach, in Gottes Namen, dann macht halt das. Sondern es ist die Eingemeindung. Ja, dann spricht auch der Islam für Deutschland. Ja, wie jede Religion für die wirkliche Macht spricht, wenn die Macht die Religion anerkennt, so spricht dann auch der Islam für Deutschland, wenn Deutschland den Islam nicht nur quasi nicht verbietet, sondern offiziell toleriert, offiziell zum Teil des Kosmos von respektablen Religionen dazu zählt. Und da muss man noch einen Blick nach USA werfen, weil das ist ein ganz merkwürdiges Land. In Deutschland hat ja diese, ja vielleicht ein kleiner Zwischengedanke, diese Duldung der Religionen, die Erklärung der Religion zur Privatsache, die Degradation der Religion zur Privatreligion, das hat auf der einen Seite den Glauben erstmal belebt. Denn die Erlaubnis, glaubt, was ihr wollt, ist schon eine gewisse Bedingung fürs Glauben. Man kann nicht verordnet glauben. Zum Glauben gehört, dass man frei glaubt, dass man glaubt, was man selber glaubt. Man kann einen Glauben nicht verordnen. Und wenn man ihn verordnet, dann ist es entweder so, dass das in Verhältnissen ist, wo die Menschen sich sowieso noch nicht abgenabelt haben vom natürlichen Zusammenhang mit der Gesellschaft, wo sie sowieso bloß ja quasi von vornherein eingebaute Wesen sind. Oder aber, wenn die Individuen sich von der Gesellschaft schon abgenabelt und sich als Ich ihr gegenübergestellt haben, dann ist die Religion, die verordnete Religion, Terror. Dann ist sie Unfreiheit. Insofern ist das Erlauben des Glaubens wirklich ursprünglich ein Bedürfnis der Gläubigen. Lasst uns unseren Glauben leben. Eine Konzession des Staats, die überhaupt den Glauben zum Erblühen bringt, weil er jetzt überhaupt echt als eigener gelebt werden kann. Als Selbstgeglaubter. Zweitens und andererseits ist die Degradation der Religion und vor allen Dingen, da komme ich später nochmal drauf, aber ich greife es, nehme es jetzt halt mal vorweg, die Reduktion der Religion zur bloß subjektiven Einbildung, von der bloß eines allgemein gültig ist, nicht der Gehalt des Glaubens, Gott, Jesus, Heiliger Geist, die Dreifaltigkeit, oder der Islam, Monotheismus, nichts neben Gott, nichts neben Allah, keine Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeit gilt bei den Moslems als Vielgötterei. Und so weiter. Der besondere Glaubensinhalt, hier und da, der ist nicht das, was Geltung beanspruchen kann. Geltung beanspruchen und Respekt vom Staat genießen, tut nicht der Inhalt, sondern eigentlich bloß die Funktion. Aber die Funktion für sich kann man sehr schlecht wollen. Weil da ist man eigentlich ist man da schon bei der Kritik der Religion. Wenn man sagt, die Religion wird vom Staat respektiert, weil sie nützt zur Stiftung von Gehorsam, da ist der Glauben kein echter mehr. Und es ist eine Riesenzumutung an den Gläubigen, dass er seine Religion ernst nehmen darf, aber wissen muss, dass die gesellschaftliche Geltung seiner Religion neben der Geltung des Islam und des Katholizismus, wenn wir jetzt denken, dass der eine ist ein Protestant oder er ist ein Hindu, dass die Geltung seiner Religion gleichgültig ist neben den anderen Religionen, sodass sie alle gelten, aber bloß in der Hinsicht dessen, was sie leisten und nicht dessen, was sie sind. Und das hat schon Momente von Opium fürs Volk selbstbewusst. Ja, bei Marx gibt es das Wort, Religion ist Opium fürs Volk. Ja, es ist dieses Gedankengebäude, das dem Menschen die Unterordnung schmackhaft macht, einleuchtend macht. Aber wenn ein Staat sagt, alle Religionen sind mir recht, weil sie leisten was für mich, sofern sie nicht auf dem besonderen Gehalt bestehen, der sie ausmacht, dann ist es schon sehr nah an der selbstbewussten Befürwortung der Religion wegen ihrer Funktion. Das ist die zweite Hälfte. Ich habe gesagt, erstmal hat es dazu geführt, dass die Religion aufblüht, weil Selbstglauben erlaubt worden ist. Jetzt bin ich in der zweiten Ecke. Ein bisschen ist es auch der Tod der Religion, dass sie vom Staat als gleichgültig neben anderen Religionen gelassen und respektiert wird. Besonderer Fall sind die USA dabei. Ein extrem religiöses Land mit der größten religiösen Toleranz, die man sich vorstellen kann. Dort heißt es God's own country. USA sind God's own country. Und die sind sich so sicher, dass schlechterdings jede Religion eigentlich bloß Amerika verherrlicht. Dass ihnen jeder Gott gleich recht ist. Also dort steht Amerika so eindeutig über jeder Religion, dass jede Religion sich super ernst nehmen darf, weil sie sowieso immer bloß auf ein Lob, auf die Verherrlichung der USA selber rausläuft.